Damit darf ich Dr. Florian Wolf bitten um seinen Vortrag. Er ist Mediziner, schreibt aber auch gerade eine Diplomarbeit bei Herwig Tschech und sein Fokus liegt auf der Wiedererrichtung der Gesellschaft und der Bestrebungen zur Entnazifizierung 1945 bis 1947. Also er schließt jetzt quasi dort an, wo Theresa Lang aufgehört hat.
Ja. Dankeschön. Ich begrüße alle Anwesenden. Das heißt, im folgenden Vortrag gehen wir also in die Jahre 45 bis 47, die unmittelbare Nachkriegszeit. Und Thema der Präsentation ist eben die Entnazifizierungspraxis der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Das Ganze erfolgte im Rahmen einer Diplomarbeit an der Medizinischen Universität Wien. Die Ausarbeitung, der Zeitraum war von 1945 bis 1947, beginnend am 13. Juli mit der allerersten Verwaltungsratssitzung. Insgesamt wurden alle in diesem Zeitraum anstehenden Sitzungsprotokolle, derer waren 36 an der Zahl, ausgewertet. Und die Fragestellungen waren unter anderem, wie sah der Prozess der Entnazifizierung aus und wer waren dabei die entscheidenden Protagonisten bei der Aushandlung der entsprechenden Maßnahmen. Und mit den entscheidenden Protagonisten möchte ich beginnen. Hier ist an erster Stelle Leopold Arzt zu nennen. Er war Ordinarius der ersten Universität Hautklinik, Dekan der Medizinischen Fakultät und 36 bis 37 auch Rektor der Universität Wien. 1940 wurde er zwangspensioniert und nach dem Krieg 1945 wieder zum Ordinarius berufen. Unmittelbar nach Kriegsende wurde er von Stadtrat Viktor Matejka mit der Wiedererrichtung der Gesellschaft beauftragt. Und in dieser Aufgabe war er zuerst der Vorsitzende und danach gewähltes Mitglied des Verwaltungsrates. Als zweiten Hauptakteur kann man Ferdinand Freund nennen. Er war zuerst an der dermatologischen Abteilung des Wilhelminenspitals tätig, nach 1945 Primarius der dermatologischen Abteilung an der Krankenanstalt Rudolf-Stiftung. Darüber hinaus war er politisch tätig, etwa als amtsführender Stadtrat der Stadt Wien für das Wohlfahrtswesen und auch als Obmann der Sozialistischen Ärzte Wiens. Und auch er war gewähltes Verwaltungsratsmitglied. Und gerade Arzt und Freund können also als Architekten gesehen werden, wenn es darum geht, um die Entnazifizierungspraxis, um die Frage, wie in der Gesellschaft entnazifiziert wurde. Diese Praxen gingen ganz klar auf Initiativen, auf Vorschläge von Freund und Arzt zurück. Und als dritten im Bunde ist er noch Albert Wittmann genannt, der Schriftführer und gewählter erster Sekretär, der bereits zum Tode verurteilt war, während seiner Esszeit und durch Glück, nämlich in Form einer Diphtherieerkrankung, vor der Vollstreckung bewahrt wurde und ab 1950 Ordinarius der zweiten Universitätshautklinik war. Nun zur Frage, wie die Entnazifizierungspraxis abgelaufen ist in den ersten Jahren nach dem Krieg in der Gesellschaft der Ärzte. Hier kann man sagen, also zuerst einmal grundsätzlich NSDAP, SS und SA-Mitglieder mussten erneut um Aufnahme ansuchen. Wer Mitglied einer solchen Vereinigung war, wurde festgestellt, etwa in Form von Fragebögen, die an die Mitglieder ausgesendet wurde, mit eben genau dieser Fragestellung, ob man Mitglied war oder nicht. Darauf verließ man sich aber nicht. Es gab noch weitere interne und externe Überprüfungen von belasteten bzw. besonders belasteten Personen. Diese Überprüfungen konnten beinhalten Behördenkontakte, die Ärztekammer mit ihren umfassenden Dokumenten wurde angefragt. Es gab persönliche Für- und Widersprache von einem Mitglied des Verwaltungsrates bezüglich dieses vermeintlich belasteten, besonders belasteten Mitgliedes. Und auch die persönliche Kontaktaufnahme mit diesen Mitgliedern wurde gesucht. Daraufhin gab es eine Abstimmung im Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat empfahl diese Person für die Aufnahme oder nicht. Und schlussendlich gab es dann erneut eine Abstimmung im Präsidium zur Frage, ob eben diese Empfehlung des Verwaltungsrats, ob man dieser Empfehlung folgen sollte oder nicht. Dabei kam es zu diversen Lücken in der praktischen Umsetzung. Es wurde zwar ganz klar ein hoher Aufwand betrieben, aber es gab keine Automatismen bezüglich des Ausschlusses und es kam auch zu unterschiedlich strengen Entnazifizierungsmaßnahmen. Also grundsätzlich war beispielsweise die NSDAP-Mitgliedschaft kein Ausschlusskriterium, es sei denn, es lag der Verdacht auf weitere besondere Belastungen noch vor. Und man muss auch sagen, selbst schwerbelastete Mitglieder wurden nicht sofort abgelehnt, sondern auch hier gab es weitere Überprüfungen und anschließend Abstimmungen. Zu diesem Punkt möchte ich jetzt zwei Beispiele anführen. Das erste Beispiel ist jenes von Robert Franz. Er war Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, ab 39 Vorstand der gynäkologischen Abteilung des Kaiserin Elisabeth Spitals in Wien. Die Gesellschaft vermutete eine illegale NSDAP-Mitgliedschaft von Franz, basierend unter anderem darauf, dass er Ende, also Mitte 1945, also unmittelbar nach Kriegsende, sein Primariat verloren hatte, weil er laut Dienstgeber, also laut Krankenhaus, ein Illegaler gewesen sei. Das heißt, selbst hier, wo relativ klare Fakten vorlagen, kam es nicht zu einem direkten automatischen Ausschluss, sondern es kam zu einer Abstimmung, die 11-4 für eine Nichtempfehlung ausging. Erwähnenswert eben hierbei, dass es zu einer Abstimmung überhaupt kam und dass 4 Stimmen nicht dieser Nichtempfehlung gefolgt sind. Welche Verwaltungsratmitglieder hier unter diesen 4 Personen fallen, das ist aus den Protokollen nicht ersichtlich. Das gab es nicht, also mit entsprechenden Namensnennungen. Der zweite Fall, ein prominenter Fall, nämlich der Fall Adolf Irtels, der 1937 unter der Präsidentschaft von Anton von Eitelsberg zum Vermögensverwalter der Gesellschaft gewählt worden war. Hierbei handelte es sich um ein NSDAP-Mitglied und ein NS-Ärztebund-Mitglied, der nach dem Anschluss zum kommissarischen Leiter der Gesellschaft ernannt wurde, durch den Gauobmann, das heißt schwer belastet. Dieser stellte Ende 1946 den Antrag auf Herabsetzung seines Mitgliedsbeitrages, Grund vermutlich finanzielle Schwierigkeiten auf Seiten Irtels. Dieser Antrag führte nicht dazu, dass er direkt ausgeschlossen wurde, obwohl es entsprechende Anträge im Verwaltungsrat unmittelbar darauf gab. Stattdessen erneut die weiteren internen und externen Überprüfungen und auch das persönliche Gespräch wurde mit Irtel noch gesucht. Letztendlich ging die ganze Sache so aus, dass Irtel 47 starb, bevor eine Entscheidung von Seiten der Gesellschaft getroffen werden musste. Das heißt, die Gesellschaft hier musste keine Abstimmung oder Ähnliches mehr durchführen durch den Tod von Irtel. Zusammenfassend kann ganz klar festgehalten werden, dass einerseits Leopold Arzt und Ferdinand Freund die treibenden Kräfte waren, wenn es um die Entnazifizierung ging, gerade in den Jahren 45 bis 46, wo eben noch die Frage war, wie wird entnazifiziert, mit welchen Vorgangsweisen, war hier Arzt und Ferdinand Freund die klaren Ideengeber. Es kam zu einer umfassenden Entnazifizierung mit einer hohen Eigeninitiative der Gesellschaft, aber auch verbunden mit sanften Maßnahmen, das heißt einerseits keine systematische Anwendung, andererseits versuchte man stets bei besonders belasteten Personen, diese zum Austritt zu überreden. Der direkte Ausschluss wurde nicht durchgeführt, selbst in klaren Fällen wie den bereits erwähnten Fall Adolf Irtel. Und 45 bis 47, das heißt der Behandlungszeitraum, war auch grundsätzlich gesehen in Österreich eine Phase des relativ konsequenten Vorgehens im Bereich der Entnazifizierung. Ab 47, 48 kam es dann in Österreich zu schrittweisen Lockerungen, etwa sichtbar an den diversen Amnestiegesetzen. Und auch in der Gesellschaft der Ärzte in Wien kam es zu Lockerungen, was dann in der weiteren Folge dazu führte, dass beispielsweise ehemalige SS- und NSDAP-Mitglieder in entscheidenden Funktionen in der Gesellschaft tätig werden konnten. Soweit meine Präsentation. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.